Wir haben heute Morgen eine Kindersegnung erlebt, gefeiert miteinander. Und ich dachte, dass wir uns einfach mal ein bisschen Gedanken machen über das, was wir mit dem Begriff Segen oder Segnen überhaupt verbinden. Wir haben das jetzt im Gottesdienst gefeiert. Ihr als Eltern seid auf die Gemeinde, auf mich zugekommen und wir haben uns darüber unterhalten und ja, ihr wolltet, dass eure Kinder, dass die neugeborenen Kinder im Gottesdienst gesegnet werden. Das biblische Beispiel dazu, das haben wir gerade schon gehört aus dem Neuen Testament, wie Jesus Kinder gesegnet hat. Ich frage mich dann manchmal, was verstehen wir eigentlich darunter, unter diesem Begriff Segen? Welche Vorstellungen verbinden wir denn damit? Was passiert denn da eigentlich? Passiert da überhaupt was, wenn wir segnen, wenn wir dieses Wort gebrauchen, wenn wir in der Gemeinde beten? Ist es nur ein Gebet? Ist es mehr als ein Gebet, was wir da tun? So umgangssprachlich redet man manchmal davon, wenn es lange trocken war, ja, der Regen ist jetzt ein Segen für das Land. Man kann sich manches vorstellen, was gut ist, was ein Segen ist in gewissen Umständen, was weiterhilft. Wenn wir so in die Bibel hereingucken, das Wort Segen kommt im Endeffekt gar nicht so oft vor. Im Alten Testament haben wir manche Stellen, da wird es oft im Gegensatzpaar zwischen Segen und Fluch gebraucht. Da gibt es beides, diese positive Auswirkung und die negative Auswirkung. Segen und Fluch, das sind Dinge, die in vielen Kulturen bekannt sind, auch im Umfeld des alten Israels bekannt waren. Und da wurden manche Gedanken damit verbunden. Und mir fällt das so auf, dass wir vielleicht auch heutzutage, obwohl die meisten Menschen vielleicht gar nicht mehr konkret daran glauben, damit etwas verbinden, dass trotzdem solche Gedanken von Segen und Fluch in unserem Alltag, sei es über Filme, die man sich vielleicht anguckt, die einen in gewisser Weise prägen, über Computerspiele, sogenannte Rollenspiele, wo irgendwelche Figuren einen Segen oder einen Fluch aussprechen. So jemand wie der Harry Potter zum Beispiel, das ist vielleicht ein ganz bekanntes Beispiel. Da geht's mehr so in die Richtung Zauberei. Da geht's auch weniger um Segen, aber manchmal wird auch ein Fluch dort ausgesprochen in diesen Geschichten. Und ich frage mich, das, was wir als Christen mit Segnen und verbinden, ob das nicht manchmal auch von solchen Gedanken, von solchen Geschichten, die man so gehört hat, geprägt ist und ob das, was wir biblisch dazu sagen können, mit diesen Vorstellungen, die wir da vielleicht manchmal auch an solche Begriffe herantragen, ob das damit übereinstimmt, ob das dem standhält. Meistens ist es in solchen Geschichten so, da ist jemand, der ist begabt, der übt das und irgendwann steht ihm das zur Verfügung. Dann kann er in diesen Zaubergeschichten einen Fluch aussprechen. Ich denke, man kann das auch ganz fromm denken, wenn jemand die Gabe der Heilung hat, dann verfügt er plötzlich über etwas, was zum Segen ist für andere. Und da habe ich, nach dem, was ich so in der Bibel finde, die Frage, ob das wirklich das Denken ist, was uns in der Bibel entgegentritt. Diese Verfügbarkeit von Segen. Ich denke, man kann sich manche Beispiele angucken. Mir ist, das können wir jetzt nicht alles lesen, das würde viel zu lang werden. Ich möchte es in ein paar Sätzen beschreiben. Eine Geschichte in diesem Zusammenhang im Alten Testament, eigentlich sehr interessant und sehr wichtig, die Geschichte von dem Bileam, der von einem Moabiterkönig gerufen wird. Dieser König hatte Angst vor dem Volk Israel, weil es so groß und so mächtig war. Und er hat den Bileam gebeten, das Volk zu verfluchen. Er sollte einen Fluch aussprechen, einfach damit er, weil er da eine Chance gewittert hat, dieses Volk dann vielleicht ihm zu widerstehen oder es vielleicht sogar im Krieg zu besiegen. Und der Bileam war zum einen einer, dem dieser Ruf vorausging, wenn du segnest, wen du segnest, der ist gesegnet, wen du verfluchst, der ist verflucht. Das ist vielleicht so ein Denken, was da uns manchmal anhaftet. Aber der Bileam selbst, der sagte dann von sich, wie kann ich etwas anderes reden als das, was Gott mir in den Mund gibt? Das ist so die Sichtweise, die er hatte. Da wird deutlich, dass dieses Segnen offensichtlich nicht in der Verfügungsgewalt eines Menschen liegt. Und die Geschichte macht das ja im Laufe dann auch deutlich. Der Biliam kriegt immer wieder Druck, er soll diesen Fluch aussprechen und er versucht es dann auch, vielleicht weil ihn die Belohnung lockt, er weiß eigentlich, es geht nicht. Und es ist im Endeffekt auch so, dass er gegen seinen Willen und gegen den Willen seines Auftraggebers das Volk Israel dreimal segnen muss. Einfach, weil er nichts anderes tun kann als das, was Gott im Endeffekt vorgehabt hat. David sagt irgendwann mal, was der Herr segnet, das ist gesegnet, ewiglich. Der lebendige Gott, das ist derjenige, der segnet. Er ist der Gott des Segens. Und vielleicht noch ein Beispiel, ist auch zu lang, um das zu lesen. Als Jakob seine Söhne segnet, da packt er in diesen Segen viel hinein, sehr viel konkrete Dinge, was im Leben, in der Geschichte dieser Söhne und der Stämme dann im Laufe der Zeit geschehen wird. Wenn man diese Segensworte liest, dann ist das eigentlich schon mehr eine Prophetie auf das, was sich in Zukunft ereignen und zutragen wird. Aber auch da wird einfach deutlich, dass Gott der Handelnde ist in diesen Segensworten. Gott redet, Gott handelt, Gott segnet. Und im Endeffekt liegt das Entscheidende auch in dieser Begebenheit nicht an dem Jakob, sondern an Gottes Handeln. Und vielleicht ist das ein Prinzip, was wir uns ja da in dem Zusammenhang einfach merken müssen. Gott muss nicht tun, was wir, wenn wir segnen, uns wünschen oder vorhaben oder was wir sagen, sondern der Mensch, der segnet, der muss sich bewusst sein, dass er von Gott gelenkt ist. Dass er das zu tun hat, was Gott tun möchte. So sollte es zumindest sein. Das ist das, was ich so in den biblischen Beispielen, die ich finde, erkenne. In dem Segen soll und muss Gottes Willen, das, was er vorhat, zum Ausdruck kommen. Der Segen, den wir aussprechen, der kann nicht beliebig sein. Das hat etwas mit Gottes Autorität und mit seinem Wollen zu tun. Also nicht wir haben irgendwie die Fähigkeit zu segnen, sondern wir sind davon abhängig, dass Gott handelt, dass er es gut meint, dass er derjenige ist, der etwas dazu tut. Und da gibt's ja genug Verheißungen, dass Gott derjenige ist, der es wirklich gut mit uns meint und der uns im guten Sinne segnen will. Von daher dürfen wir auch im Vertrauen auf Gott solche Handlungsweisen in Anspruch nehmen. Im Alten Testament war dem Volk Israel viel versprochen im Zusammenhang mit dem Segen, sehr praktische Dinge. Wenn Gott segnet, es war an den Glauben, an den Gehorsam auf Seiten des Volkes gebunden. Und wenn Gott segnet, dann hat das Auswirkungen, nur mal so ein paar Stichworte, auf die Stadt und auf den Acker, auf die Frucht des Leibes, die Frucht des Ackers, die Frucht der Tiere. Der Korb und der Backtrog sollte gesegnet sein, dein Eingang und dein Ausgang sollte gesegnet sein. Also das ganze Leben umfassend sollte gesegnet sein von Gott. Das ist eigentlich die Perspektive, die er uns hier aufzeigt. Und dann eine ganz zentrale Stelle und ein Segen, der bis heute oft im Gottesdienst, am Ende des Gottesdienstes gesprochen wird. In manchen Gemeinden und Kirchen wird er immer gesprochen, im Abschluss eines jeden Gottesdienstes, der aaronitische Segen, der Segen des Priesters. Und diese Stelle möchte ich jetzt gerne noch einmal vorlesen, dass wir sie uns noch einmal hier ins Gedächtnis rufen. 4. Mose, Kapitel 6, am Ende des Kapitels. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Die Menschen sprechen den Segen aus, Aber Gott hat sich das hier gewünscht. Er hat das eigentlich schon gesagt. So sollt ihr das machen. Das ist wichtig. So macht es. So sprecht es aus. Und dann will ich segnen. Das ist eigentlich so die Verheißung, die hier drin steckt. Und was konkret geschieht, wird eigentlich in diesem Text auch beschrieben. Dadurch, dass die Priester, dadurch, dass Aaron hier segnet, dadurch soll mein Name auf die Israeliten gelegt werden. Der Name des ewigen Gottes wird mit den Menschen, wird mit den Israeliten verbunden in diesem Fall. Gott stellt sich zu Mensch, Mensch stellt sich zu Gott, also irgendwie so eine Art, ja, wie sagt man, Identifikation. Also es wird deutlich, dass das zusammengehört. Man steht zusammen. Gott bekennt sich zu seinen Menschen. Und ich habe überlegt, ob das vielleicht ein ähnliches Verhalten ist. Ist ja eine, ja, vielleicht eine eigenartige Aussage. Meinen Namen legen auf die Israeliten. Ich habe mir zwei Kinder vorgestellt, die sich streiten und die sich über irgendeine Sache nicht einig werden. Kommt ja vor. Und da geht's hin und her und die Argumente werden ausgetauscht und es wird heftiger. Bis dann irgendwann vielleicht einer von den beiden sagt, mein Papa hat aber gesagt. Und wenn es gut läuft, ist die Diskussion an der Stelle vielleicht beendet, weil diese Autoritätsperson, der es ja wahrscheinlich doch besser weiß als ein kleines Kind, im Endeffekt das Richtige zu sagen hat. Dieser Name liegt da jetzt in der Situation mit drin. Da ist jemand, von dem man erwarten kann, dass das hier eigentlich weiß. Wenn es ganz gut läuft, dann hätten beide Väter vielleicht das gleiche gesagt und dann wären sie sich ganz schnell einig gewesen. Seinen Namen, den Namen Gottes auf die Israeliten legen. Das Leben gewinnt unendlich viel, wenn wir in der Gegenwart Gottes leben und wenn wir, ja, wenn sein Name auf unserem Leben, in unseren Gedanken liegt. Drei Aspekte werden hier in diesem Segen wunderbar deutlich. Und ich glaube, das ist genau das, was wir auch euch als Eltern und was wir euren Kindern wünschen und was wir auch uns jederzeit wünschen. Der Herr segne dich und behüte dich, dass Gott einfach diesen Schutz gewährt, den wir brauchen. Unser tägliches Leben ist bedroht an vielen Stellen. Da ist manches, was geschehen kann. Gott möchte uns schützen. Diesen bedrohten Lebensraum, in dem wir stecken, ja, mit seinem Schutz umgeben. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Vielleicht weist das so ein bisschen in diese Richtung, in den Bereich unseres Glaubens hinein, dass er uns die Gnade schenkt, die wir brauchen. Dass dieses Licht, was da leuchtet, sein Angesicht, was über uns aufgeht, was uns erleuchtet, was unseren Weg vielleicht erleuchtet, was weithin vielleicht auch sichtbar sein soll als Zeugnis der Gegenwart Gottes in unserem Leben, dass das ein Zeichen für unseren lebendigen Glauben ist, den wir durch Gott gewonnen haben. Und das Dritte, der Herr hebe sein Angesicht über dich, gebe dir Frieden. Vielleicht ist da so schwerpunktmäßig daran gedacht, dass wir im Frieden in unseren sozialen Beziehungen, in denen wir so stecken, in diesem sozialen Geflecht, in Familie, in Gemeinde, in Beruf, in Nachbarschaft, dass wir da wirklich im Frieden, im Angesicht Gottes leben können. Gott will uns mit seinen Augen leiten. Seine Augen richtet er auf uns und leitet uns, so heißt es einmal in den Psalmen. Ich denke, das geht hier in diese Richtung, dass er einfach offene Augen hat für uns und dass wir uns seiner Gegenwart und seiner Hilfe im Alltag bewusst sein dürfen. Ich habe so den Eindruck, dass in diesem kurzen Segenswort, was hier den Israeliten gegeben wurde, dass hier unser ganzes Leben im Endeffekt in irgendeiner Form reingepackt ist. Dass Gott das alles umschließen will und umfasst und dass er unser ganzes Leben einfach mit seinem Segen umgeben will. Das ist eine wunderbare Verheißung, die wir einfach so für uns annehmen können. Und was mir beim Segnen, beim Thema Segen noch auffällt, dass es gerade im Neuen Testament gar nicht so oft vorkommt, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt oder wie man es vielleicht gerne hätte. Da, wo es vorkommt, geschieht es mit großer Selbstverständlichkeit. Aber so sehr oft geschildert wird es im Endeffekt gar nicht. Der Simeon segnet Maria und Josef, als sie ihm begegnen. Jesus segnet Brot und Fisch bei dem Wunder der Vermehrung. Jesus segnet seine Jünger bei der Himmelfahrt zum Abschied. Sagt er ihnen ein Segenswort. Jesus segnet die Kinder. Und ich glaube, viel mehr gibt es in den Evangelien auch schon gar nicht. Es gibt manches, wo wir von diesem Gebrauch des Segens oder wo wir davon Gebrauch machen sollten, zu segnen. Ich glaube, diese Selbstverständlichkeit, mit der die Menschen im Alten Testament und im Neuen Testament das offensichtlich gemacht haben, zu segnen, die sollte vielleicht auch uns mehr noch erfüllen. Die Eltern, die Väter beten für ihre Kinder, sie segnen ihre Kinder. Warum das nicht auch tun zu Hause? Warum hat man an dieser Stelle Zurückhaltung oder Hemmungen? Man betet für die Kinder, das ist selbstverständlich. Warum sollte man sie nicht segnen an entscheidenden Punkten, wenn was Besonderes ansteht, wenn besondere Weichenstellungen vorliegen? Warum nicht als Familie segnend beten für Kinder oder für ein anderes Familienmitglied? Ich denke, es gibt manche Möglichkeiten in unserem Alltag, auch solche Handlungsweisen konkret einzubeziehen. Wir dürfen das tun. Ich erinnere mich, ich habe das auch im Endeffekt noch gar nicht so oft erlebt, also auch im Alltag, aber doch so hin und wieder mal, dass es in einer Gebetsgemeinschaft, auf einer Konferenz oder auf einer Freizeit, dass man da zusammensaß und dass es dann dazu kam, dass man sich gegenseitig gesegnet hat. Ich weiß im Endeffekt nicht, ob was Besonderes passiert ist dadurch. Ich weiß nur, dass es mir dann im Endeffekt gut getan hat, weil man schon den Eindruck hat, es ist ein besonders heiliger Moment, in dem man in Gottes Gegenwart steht, wenn man sich gegenseitig segnet und das auch einfach mal ausspricht. Wir sind vom Neuen Testament her aufgefordert zu segnen. Segnet, die euch fluchen, sogar die Feinde. Vielleicht geht das schon mehr in Richtung auch Gutes tun, aber ein segnendes Gebet sprechen für andere Menschen, ich denke, das ist jederzeit angebracht. Petrus schreibt mal, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid. Also ich glaube, wir haben eigentlich keinen Grund, zurückhaltend zu sein. Es ist offensichtlich, auch wenn im Neuen Testament gar nicht viel Aufhebens drum gemacht wird, es ist offensichtlich unsere Aufgabe, auch zu segnen, auch in dieser Art und Weise füreinander einzustehen und einander zu begegnen. Vielleicht kann und muss Gott uns dafür den Blick mehr öffnen, dass diese Möglichkeiten bestehen. Er will uns segnen, das ist in seinem Wort immer wieder verheißen und versprochen. Und ich denke, wir dürfen das annehmen und wir dürfen das auch in unserem Alltag ganz konkret leben. Amen.